Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Universität Jena. Herzlich willkommen zu Kopfkompass. Ich sitze heute nicht mit Ilona Kreu zusammen in unserer wunderschönen EEG-Kabine, sondern mir gegenüber sitzt Dr. Jannik Terhorst.
Hallo.
Ich freue mich total, dass du da bist, Jannik. Wir hatten ja schon einen recht redsamen Vormittag miteinander und das werden wir jetzt fortsetzen. Ich stelle dich erstmal kurz vor und danach steigen wir damit ein, was du eigentlich so machst. Denn das ist ja auch der Grund, warum wir dich eingeladen haben. Denn ich bin der Meinung, du beschäftigst dich mit total spannenden Themen so rund um Psychotherapie, psychische Gesundheit und wie die Zukunft da so ausschauen könnte. Aber erstmal ganz kurz zu deiner Biografie, damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, wer denn da jetzt spricht. Du bist in Bielefeld geboren.
Ja.
Zumindest, naja, ich wollte den allgemeinen Witz machen, Bielefeld gibt es ja eigentlich gar nicht.
Ja, das stimmt.
Genau, zumindest sagt die Legende, du bist in Bielefeld geboren.
So ist es.
Bist dann in Gütersloh aufgewachsen, hast du mir erzählt, hast Psychologie studiert. Bist aber kein Psychotherapeut.
Nee.
Und hast studiert in Freiburg und in Ulm, hast dann in Ulm auch promoviert bis 2024 bei Harald Baumeister in der Arbeitsgruppe. Ne? Das ist der Lehrstuhl für klinische Psychologie dort.
Ja, genau.
Und bist danach nach München gewechselt an den Lehrstuhl für Methodenlehre bei Markus Bühner.
So ist es.
Und dort bist du jetzt gerade tätig. Genau, soweit so zu deinem Werdegang. Aber womit beschäftigst du dich eigentlich? Du bist also wissenschaftlicher Mitarbeiter, ja, und beschäftigst dich mit ganz bestimmten Themen. Was ist das denn eigentlich, was du machst?
Genau, das große Feld, in dem ich tätig bin, ist so die Frage, inwiefern wir neue Technologien, ob das zum Beispiel digitale Daten oder vielleicht auch neue Medien wie Social Media und Co. oder was jetzt gerade kommt, immer stärker KI, sowas wie ChatGPT und ähnliches, ob wir diese neuen Tools, die da gerade entstehen, nicht tatsächlich nutzen können im Kontext der psychischen Gesundheitsversorgung. Einerseits, sage ich mal, komplementär zu der tatsächlichen Versorgung, die wir aktuell haben, wobei es jetzt auch hier nicht tatsächlich um ein Ersetzen geht, sondern eigentlich vielmehr können wir das als Add-on anbieten und auch inwiefern wir das tatsächlich vielleicht im therapeutischen Setting verwenden können als weitere Informationsgrundlage, um einfach diesem großen Bedarf, den wir durchaus haben oder das Defizit, was wir aktuell sehen in der Versorgung, das einen Beitrag dazu zu leisten, das möglichst zu schließen.
Ja, also so neue Technologien,
genau. Ne,
das ist so das Stichwort. Du hast ein paar genannt, KI, Datensammlung, so Smart Sensing, was das genau ist, da werden wir dann gleich noch drauf eingehen und das nochmal genauer erklären. Aber das sind so die Stichworte, mit denen du dich beschäftigst. Vielleicht so zum Einstieg. Mich würde interessieren, wie bist du denn zu den Themen gekommen und was hat dich auch darin gehalten? Also was interessiert dich daran, was fasziniert dich an den Themen?
Ja.
Was findest du spannend?
Ja, also ich habe vielleicht zum gewissen Grad einen ungewöhnlichen Werdegang, dass mir Anfang gar nicht unbedingt klar war, dass dieser klinische, psychologische Bereich was für mich sein könnte. Ganz ursprünglich hatte ich mir überlegt, ob ich Physik studiere und habe mich dann am Ende aber doch für die Psychologie entschieden, was so das große, die andere Alternative war und wollte tatsächlich ursprünglich eigentlich mehr in den Arbeits- und Organisationsbereich rein, also Richtung Auswahl, Diagnostik und Co. Und es kam dann tatsächlich erst im Studium auf, wo mich anfangs tatsächlich einfach ein bisschen schockiert war oder mir ist zumindest nicht so bewusst sein, wie prävalent doch psychische Störungen sind, was das für ein wichtiger Bereich ist und tatsächlich aber auch, dass wir dort systematisch oder viele Defizite sehen. Und dann war es eben recht spannend, gerade was ich im Bachelor angefangen habe bei Harald Baumeister. Damals war ich noch als Hiwi bei ihm tätig, schon viel im Digitalisierungsbereich unterwegs war und das fand ich sehr spannend, inwiefern wir denn nicht tatsächlich solche Tools wie jetzt Gesundheits-Apps, die ja jetzt inzwischen auch tatsächlich in der Versorgung sind, über digitale Gesundheitsanwendungen und Co., ob wir sowas nicht tatsächlich nutzen können, um diesem Bedarf zu begegnen. Und dann ist es so ein bisschen historisch gewachsen, also dass es immer mehr neue Technologien gab mit vielen Forschungsfragen, inwiefern das denn tatsächlich nutzbar ist oder auch nicht. Und das hat mir dann großen Spaß gemacht und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben und bis heute jetzt sozusagen in dem Bereich sozusagen empirische Wissenschaft, Statistik und dann zu untersuchen, inwiefern diese Tools denn tatsächlich einen Mehrwert für die Versorgung bringen.
Ja, okay. Du hast so den technischen oder technologisch-methodischen Blick. Ich fand das spannend, du hast gesagt, also dir ist bewusst geworden, wie häufig letzten Endes psychische Erkrankungen sind und was das natürlich auch bedeuten kann individuell. Hast du jemals darüber nachgedacht, auch Psychotherapeut zu werden selber oder war das nie so wirklich ein Thema?
Nee, doch, das stand häufiger mal auf dem Zettel. Inzwischen bin ich mir recht sicher, dass ich es nicht mehr machen möchte. Langsam läuft auch die Zeit ab, weil ich sozusagen noch im alten System groß geworden bin. Genau, was für mich so der Faktor war, dass mir die Forschungstätigkeit unglaublich viel Spaß macht. Und dann war so ein bisschen die Überlegung, okay, möchte ich dauerhaft auch Therapie machen an der Stelle? Und da bin ich halt zum Schluss gekommen, dass für mich eigentlich die Forschungstätigkeit oder dieses Auseinandersetzen mit den Daten dann das ist, was mir Spaß macht und dass ich das in der Haupttätigkeit weitermachen möchte. Und dann ist ja die Ausbildung durchaus sowohl finanziell als auch zeitlich durchaus echt herausfordernd, sorgt dafür natürlich auch zu einer guten Qualität oder trägt dazu bei. Aber das ist dann ein Prozess, auf den ich mich dann nicht einlassen wollte oder nicht gemacht habe. Und das ist sozusagen Stand zumindest bis heute an der Stelle, dass ich sozusagen rein auf die Forschung fokussiert bin. Aber deswegen ist halt gerade auch so ein Austausch dann mit Therapeutinnen extrem wertvoll, dass man halt auch tatsächlich den Kontakt da hält und die Einblicke da nicht an einem vorbeigehen, die es da so gibt.
Also auch andersrum gesehen ist das so, für uns ist das, glaube ich, auch sehr wichtig und spannend, Leute zu haben, die am System dran sind, aber vielleicht auch weniger schon betriebsblind sind, einfach weil man so im täglichen Tun, ne, mit Patient, Patientin und dem ganz Verwaltungstechnischen, was drumherum ist, einfach schon so drin und feststeckt, sondern eben Leute von draußen hat, die auch outside of the box quasi denken können und Überlegungen machen und vielleicht Dinge ansprechen können, die man verändern könnte.
Ja. Genau, ich meine auch gerade in diesem Technikbereich, es ist halt ein interdisziplinäres Feld und da brauchen wir halt auch Personen, die genau diese Schnittstelle bespielen und die, ich glaube, es ist, die können nicht zu tief in der Informatik drin sein und zu tief in der Behandlung, sondern dann braucht es halt auch Personen, die tatsächlich versuchen, die beiden Felder zusammenzubringen. Und das macht mir großen Spaß und versucht das gut hinzukriegen. Und es ist schön, wenn es dann tatsächlich auch so erlebt wird, dass dadurch ein Mehrwert entsteht.
Ja, du verstehst beide Seiten sozusagen.
Genau, das ist zumindest der Versuch.
Ja, sonst besteht so ein bisschen die Gefahr zwischen Informatik und Psychotherapie, dass man so lost in translation ist.
Ja.
Da versuchst du
eine Brücke zu bilden,
sozusagen.
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Dann lass uns mal einsteigen. Also ich habe zwei große Themen mir rausgepickt, von denen ich weiß, dass du dich damit wissenschaftlich beschäftigst und starke Expertise mitbringst. Und die zwei Bereiche hast du auch schon benannt. Ne? Das eine ist so Smart Sensing, da bist du schon etwas länger dran. Und mit dem Thema künstliche Intelligenz, Large Language Models und deren Anwendungsmöglichkeit so im Kontext psychischer Gesundheit, das ist für uns alle, glaube ich, noch relativ neu und du fängst da halt auch gerade an einzusteigen, hast da schon ein paar Projekte gemacht oder da laufen gerade Sachen und da finde ich es eben spannend, sich auszutauschen. Lass uns mal mit Smart Sensing anfangen.
Gerne.
Das ist vermutlich ein Begriff, von dem Hörerinnen und Hörer noch nicht wirklich was gehört haben. Was heißt das denn eigentlich? Wie würdest du das jemandem erklären, der überhaupt nicht weiß, was das ist?
Genau, also im Kern geht es darum, ob wir nicht Sensordaten, die wir jetzt eigentlich vermehrt im Alltag erheben, also fast jeder hat ein Smartphone, da fallen eine ganze Menge an Daten an. Einerseits irgendwie so hardwarebasierte Sensoren, nennen wir das eine große Cluster. Also da geht es dann um sowas wie GPS und Positionsdaten beispielsweise. Oder auch, wenn wir nicht an Smartphones, sondern an die Smartwatch denken, haben viele inzwischen so einen Lichtsensor, über den man eine Pulsrate erfassen kann. Und dann haben wir natürlich auch einen ganz großen Bereich von softwarebasierten Sensoren, also dass wir tatsächlich, sag ich mal, das digitale Verhalten, was an Geräten stattfindet, auch natürlich monitoren können. Ob es jetzt die Zeit ist, die wir am Bildschirm verbringen, ob das die Zeit ist, in dem wir zum Beispiel Social-Media-Inhalte konsumieren. Und da ist jetzt eben die große Frage, ob wir diese Daten nicht auch tatsächlich nutzen können. Und diesen Prozess von, dass wir diese Rohdaten erheben im Alltag hin, dass wir daraus versuchen, bedeutsame, sag ich mal, Marker zu generieren, die eben Einblicke ins Verhalten und das Erleben von Menschen ermöglichen und die dann eben im Kontext der psychischen Gesundheit explorieren. Und das ist ein sehr, sehr, sehr breites Feld. Also wenn wir beispielsweise mal bei GPS-Daten oder Bewegungsdaten bleiben, haben wir halt sowas, dass wir darüber recht gut eine körperliche Aktivität abbilden können. Und dann können wir uns natürlich überlegen, okay, könnte das ein Risikofaktor sein? Also wenn wir jetzt feststellen, okay, Personen bewegen sich weniger, macht es zum Beispiel Sinn, denen gezielt Präventionsangebote anzubieten oder da in die Therapie reinzugehen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir jetzt Richtung Social Media denken. Ich meine, Australien hat jetzt recht frisch den Bann ausgesprochen für Jugendliche oder es erst ab einem gewissen Alter zugelassen. Ich würde sagen, die Evidenz durchaus auch noch durchwachsen, inwiefern das Risikofaktor ist und man solche Interventionen braucht oder nicht oder auch nicht über andere Maßnahmen wie Kompetenzvermittlung und Co. damit umgehen kann. Aber natürlich ist das vielleicht auch etwas, was man in den Fokus setzen kann, dass man halt gezielt, wenn wir jetzt feststellen, okay, wir haben Jugendliche, die sehr, sehr viel Zeit verbringen und das ist durchaus substanziell. Also in unseren Studien mit jungen Erwachsenen sehen wir, dass der Durchschnitt der Smartphone-Nutzung, wo Social Media häufig ein großer Teil ist, bei 3 Stunden am Tag liegt. Das ist einfach enorm. Und ob man dann nicht halt auch feststellt, okay, das ist vielleicht ein Ausmaß, was ein Risikofaktor sein könnte, dass man da interveniert an der Stelle.
Ja, du hast schon ein bisschen angefangen, so von wissenschaftlichen Erkenntnissen auch zu sprechen. Ich würde nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Das heißt, was du gesagt hast, Smart Sensing ist, wir nutzen die Daten, die wir mittlerweile eigentlich alle hinterlassen, dadurch, dass wir meistens ein Smartphone verwenden, ja, oder vielleicht auch andere Gerätschaften, ne, eine Smartwatch oder was auch immer noch.
Ja.
Ich habe durch dich gelernt oder so ein bisschen Gefühl dafür entwickelt, was eigentlich alles gespeichert wird an Daten, was da so anfällt. Du hast es ein bisschen angerissen. Ich habe immer, wenn ich daran denke, so im Kopf, also man kann ja auch bis auf die Ebene gehen, dass welche Emojis werden in Nachrichten verwendet beispielsweise. Ne? Ja. Solche Dinge könnte man theoretisch auch verwenden. Das ist schon enorm, was da so an Potenzial schlummert, sage ich mal, ne? Zumindest so aus wissenschaftlicher Perspektive für die Nutzbarkeit.
Ja, genau. Also es ist eine extrem große Bandbreite, die wir einerseits natürlich auf den Rohsensoren haben. Also ob das jetzt tatsächlich Sprachdaten sind, wir können genauso an Audioaufnahmen denken. Hm. Es gibt tatsächlich auch inzwischen erste tatsächlich auch Medizinprodukte, die beispielsweise Fotos mit der Frontkamera machen, dann live die Emotionen auslesen und darüber sozusagen feststellen, ob ein Medikament wirksam ist oder wirksam sein könnte, nach dem Motto, okay, wenn es wirkt bei einer Depression, dann sollten die Personen vielleicht über die Dauer verstärkt positive Emotionen anzeigen. Also das einfach mal als Beispiel vielleicht für die Breite, die wir haben. Und dann haben wir das Ganze natürlich auch noch in diesem, sag ich mal, Generierungsprozess, wo wir versuchen, Verhaltensmarker zu finden. Also da haben wir halt unglaublich viel, ob wir jetzt nur bei der Distanz bleiben, ob wir anfangen, wenn wir jetzt bei den GPS-Koordinaten sind, das Ganze zu clustern, worüber wir vielleicht spezifische Orte, die häufig besucht werden, identifizieren können. Dann ist das eins davon vielleicht das Zuhause, das andere der Arbeitsplatz, können dann plötzlich Verhältnisse bestimmen, können uns aber natürlich auch diese Daten anreichern und beispielsweise anschauen, wie viel Zeit jetzt eine Person im Grünen verbringt oder vielleicht auch regionale Faktoren wie jetzt eine soziale Deprivation oder ein sozioökonomischer Status von der Region. Das sind halt auch alles Faktoren, die wir damit ranspielen können. Das ist tatsächlich einfach sehr, sehr viel möglich. Im Alltag fallen viele dieser Daten an und dann haben wir natürlich auch sehr schnell eine Thematik von Datensensibilität und wer hat darauf Zugriff und wie werden diese Daten verarbeitet. Das ist an der Stelle natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt.
Genau, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Mich würde interessieren, wie muss ich mir das denn jetzt praktisch vorstellen? Also wie kann ich aus diesem Datenberg mir vorstellen, was ihr macht um dann beispielsweise Beziehungen herzustellen zu psychischer Gesundheit einer Person und da vielleicht eine Vorhersage zu machen, wie es jemandem geht oder ob vielleicht jemand potenziell in einiger Zeit eine psychische Beschwerde oder Erkrankung entwickeln könnte. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also ein Beispiel, also wir arbeiten viel mit Smartphone-Daten und da ist der erste Schritt natürlich, dass wir irgendwie diese Daten sammeln müssen. Dafür haben wir zum Beispiel eine App, die auch im Google Play und Apple Store verfügbar ist. Die ist kostenlos, heißt Leute, die sich damit beschäftigen oder das nutzen wollen, können die einfach runterladen, dann scannen die den QR-Code und sind dann in der Studie eingeschrieben, wo natürlich nochmal ein Einwilligungs- und Informationsprozess vorgeschaltet ist. Aber ab da sammeln wir dann auch die Daten, die werden dann bei uns in München beim LRZ, also beim Leibniz-Rechenzentrum, gespeichert. Und dann ist es so, dass wir eine ja über längere Zeit aufgebaute, recht große Pipeline haben, wo wir dann halt auch tatsächlich über diese verschiedenen Sensoren eben diese Verhaltensmarker generieren. Und ja, da ist, wie gerade schon beschrieben, viel möglich. Und dann ist halt auch eine offene wissenschaftliche Frage, welche dieser Marken denn tatsächlich, sag ich mal, verlässliche Aussagen ermöglichen, welche Marker wichtig sind. Und das ist auch noch was, wo das Feld Arbeit zu leisten hat. Also da sind wir noch ganz klar in der ersten Phase in der Grundlagenforschung, wo wir feststellen, okay, wo steckt denn tatsächlich Signal drin oder Information drin und wie können wir die dann am besten nutzen? Also das ist auch was, was durchaus noch im Prozess ist. Und wir haben dann auch immer ein hohes Interesse, dass wir den Teilnehmern, die das nutzen, das widerspiegeln, also dass die zum Beispiel einmal wöchentlich einen Bericht kriegen, wo dann halt sowas drinsteht wie der Bewegungsradius, wie viel Zeit sie denn mit Apps verbracht haben oder mit dem Smartphone. Manchmal ist man durchaus überrascht, wie viel Zeit das ist, wenn man das dann mal objektiv rückgemeldet kriegt, wie viel dann durchaus vielleicht auch durch kurze Sessions am Smartphone doch anfällt und dass die Teilnehmenden dann dadurch halt auch einen Mehrwert haben und informiert vielleicht und dann auch Entscheidungen treffen können, ob das gerade überhaupt dem gewünschten Verhalten entspricht, weil ganz häufig hat man das, dass Leute durchaus eigentlich weniger Zeit auf Instagram und Co. verbringen wollen und dann hilft das durchaus nochmal zu sehen und das zu quantifizieren, hey, wie viel ist das eigentlich, entspricht das meinem Wunschverhalten, meinen Werten und Ähnlichem und ob ich da nicht Modifikationen machen möchte. Ja.
Wie heißt denn diese App?
Das ist die Pulse-App, genau, also P-U-L-S-E. Und die ist eben sowohl im Google Play als auch im Apple Store verfügbar.
Also wenn da jemand Interesse hat, sowohl an den eigenen Daten als auch vielleicht Forschung zu unterstützen, kann man die runterladen.
Gerne mal schauen. Genau, und bisher ist die Teilnahme tatsächlich an Studien gekoppelt und die Vision ist aber auch gerade in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit, hier Tools zu entwickeln, dass wir quasi Lifestyle-Begleitung mit anbieten, also dass ich eben Feedback zu meinem Verhalten bekomme und dann vielleicht auch den einen oder anderen Gesundheitstipps mitnehmen kann.
Ja.
Aktuell sind wir noch im Aufbau, also bisher tatsächlich nur Forschung, aber in Kürze, voraussichtlich Ende des Jahres, dann eben auch der nächste Schritt, dass es frei nutzbar oder auch außerhalb von Studien nutzbar ist.
Also das könnte so eine Idee sein sozusagen, ne? Also ich habe irgendwie so eine App auf dem Telefon, da gibt es einen bestimmten Algorithmus, der liest bestimmte Daten aus, von denen man wissenschaftlich weiß, die haben eine Relevanz, die haben einen Zusammenhang zu psychischer Gesundheit.
Ja.
Und dann könnte ich mir jetzt zwei Dinge vorstellen sozusagen. Das eine ist, die warnt mich vielleicht oder gibt mir Bescheid, hey, pass mal auf, deine Daten und mein Algorithmus sagen, da könnte ein Problem vorliegen. Und das Zweite, was auch passieren könnte, ist, die könnte mir vielleicht gleich Vorschläge machen, wie ich ja meine Situation verbessern könnte sozusagen.
Genau, das sind zwei Anwendungsfelder, die, glaube ich, sehr vielversprechend sind. Also einerseits Bewusstsein schaffen, dass das eben ein Risikofaktor sein kann. Und dann ist die nächste Frage, ob man da handeln möchte oder nicht. Das ist natürlich jedem freigestellt an der Stelle. Und dann haben wir natürlich ein breites Tool jetzt aus der beispielsweise Verhaltenstherapie, wo wir natürlich auch Maßnahmen haben, die wir mit an die Hand geben können, damit Leuten es gelingt, da auch so eine Verhaltensumstellung durchzuführen, wenn man das möchte, weil das wissen wir, glaube ich, alle, das ist nicht ganz so leicht, so eine Verhaltensroutine aufzubrechen und dann zu ändern. Ich meine, jetzt frisch Neujahrsvorsätze hat vielleicht wieder der eine oder andere und möchte vielleicht wieder mehr ins Fitnessstudio gehen und dann merkt man, dass man doch in einer Routine drin hängt und das nicht so leicht ist und das haben wir da natürlich auch. Und dann brauchen wir natürlich Tools oder haben wir bestimmte Verfahren, mit denen uns das eher gelingt, dass da tatsächlich auch eine Umstellung erfolgen kann.
Ja. du hast schon ein paar Datenarten genannt, zum Beispiel GPS, was in einer gewissen Weise vielversprechend zu sein scheint. Kannst du uns ein paar Beispiele noch sagen? Also weiß nicht, entweder von bestimmten Datenarten, die vielversprechend zu sein scheinen, oder auch von Ergebnissen, die es aus dem Bereich schon gibt, was man also damit erreichen kann sozusagen.
Ja, genau. Also GPS ist tatsächlich so der Datenpunkt, wo ich sagen würde, dass der aktuell am besten untersucht ist. Hat natürlich auch eine Historie losgelöst vom Smartphone. Andere Datenmodalitäten, wo wir Evidenz haben, dass es hilft, ist insbesondere auch noch die Screentime-Verwendung und dann was so App-Daten angeht, sehen wir gerade das häufig angeschaute Social-Media-Verhalten jetzt in den Datensätzen, die wir haben, jetzt gar nicht unbedingt so als Risikofaktor, aber das liegt auch teilweise in den Altersgruppen, weil das dann vielleicht auch eher eine ältere Kohorte war, wo man, glaube ich, auch nochmal schauen muss, okay, gibt es nicht sensible Phasen, wo sowas besonders relevant ist, also da ist auch noch forschungsnötig an der Stelle. Der andere große Bereich, der hilfreich ist, wo das Smartphone allerdings nicht so wirklich hilft, sind dann so biophysiologische Daten. Also gerade wer eine Smartwatch trägt, kennt das vielleicht, dass man eine Rückmeldung zum Schlaf bekommt, zur Schlafdauer, körperliche Aktivität, je nachdem wie viel man in den Sportbereich reingeht, haben wir auch tatsächlich sowas wie Herzratenvariabilität oder Sauerstoffsättigungsmaße. Es gibt inzwischen auch die ersten Geräte, die versuchen sowas wie Stress zu messen, beispielsweise über die Hautleitfähigkeit und ähnliches. Und da haben wir auch durchaus Evidenz, dass diese biophysiologischen Daten auch was helfen. Was man aber auch transparent sagen muss, das ist weiterhin am meisten hilft, die Leute zu fragen, wie es ihnen geht. Also das ist ein Tool, was wir in der Psychologie lange nutzen und das hat auch weiterhin eine Daseinsberechtigung. Und was wir aber sehen, ist tatsächlich diese Kombination von diesen verschiedenen Datenmodalitäten ist besonders vielversprechend. Also wenn wir beispielsweise die Bewegungsdaten nutzen vom Smartphone, dann vielleicht noch hinzunehmen biophysiologische Daten und dann auch nochmal Fragebogendaten, dass wir damit eigentlich so einen Gesundheitszustand sehr, sehr gut erfassen können.
Ja. Und kann ich da unter Umständen auch schon bei Leuten ein Risiko feststellen, bevor denen das vielleicht bewusst wird? Gibt es dafür schon Erkenntnisse?
Genau, also das ist natürlich das Ziel. Bisher sehen wir auch in Anwendungen, dass wir zumindest, sag ich mal, wenn die Zeiten überlappen, also beispielsweise wir haben 2 Wochen an passiven Daten und haben dann eine Feststellung vom Gesundheitszustand, dass wir da durchaus starke Zusammenhänge sehen oder auch gerade mit solchen Tools wie Supervised Machine Learning Modellen gute Vorhersagen machen können. Bisher fehlt es aber tatsächlich an der Anwendung, dass wir weit prospektiv schauen, also dass wir tatsächlich irgendwie Verhaltensaufnahme jetzt haben, inwiefern ist das ein Risikofaktor für psychische Gesundheit in einem halben Jahr. Also da fehlen die Studien bisher. Und wo wir auch ein Defizit haben, ist, sage ich mal, in großen bevölkerungsrepräsentativen Studien. Da haben wir auch vergleichsweise wenig Evidenz, sondern meistens sind es halt kleinere Stichproben, die wir haben, die dann auch häufig in einem jungen Erwachsenenalter, beispielsweise weil Studierende für so Forschungsstudien leichter zugänglich sind, dass mit denen durchgeführt wurde. Und jetzt ist eigentlich der nächste Schritt, die durchaus vielversprechenden Befunde, die wir haben, aus, sag ich mal, diesen eher selektiven Stichproben zu schauen, inwiefern die sich auch übertragen. Und da starten wir jetzt auch gerade ein großes Projekt in Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit, wo wir tatsächlich mehrere tausend Leute mit so einer App begleiten. Und ich denke, dass wir danach deutlich mehr wissen, welche Daten denn tatsächlich Aussagen auch ermöglichen an der Stelle.
Ja. Ja, so ein bisschen Full Disclosure, bei dem Projekt arbeiten wir auch zusammen.
Ja, genau, das stimmt.
Genau, ist auch nicht das Erste, was wir zusammen machen, tatsächlich. Vielleicht nur so für den Hintergrund. Du hast jetzt gesagt, Supervised Machine Learning. Ich könnte mir vorstellen, damit können viele Menschen nicht unbedingt was anfangen, aber das ist vielleicht ganz interessant, um so ein bisschen zumindest zu verstehen, was mit den Daten dann im Hintergrund eigentlich gemacht wird. Also wie komme ich von dem Datenpunkt von den Datenpunkten zur Vorhersage.
Ja, genau. Also ich glaube, das Wichtigste an der Stelle ist halt immer, dass wir erstmal die Daten haben und dann einen möglichst validen aktuellen Gesundheitszustand. Und wenn wir das haben, verwenden wir eben sowas wie Supervised Machine Learning Model. Heißt, letztendlich versuchen wir Algorithmen zu bauen, die die Daten nutzen, um möglichst mit einem geringen Fehler den Gesundheitszustand vorherzusagen. Es wird dann schnell komplex mathematisch, was sozusagen in diesen Modellen abgeht. Aber im Kern geht es tatsächlich darum, okay, wir haben sozusagen bestimmte Variablen und damit wollen wir wissen, okay, wie sieht das Ganze denn jetzt im Kontext der psychischen Gesundheit aus? Ich denke, viele können sich noch gut so lineare Gleichungsmodelle vorstellen. Genauso was Ähnliches haben wir dann auch. Und dann wird es aber eben auch komplexer, dass wir zum Beispiel komplexe Entscheidungsbäume haben oder mehrere davon. Und dann sind wir natürlich auch Anwendungs- im Kontext von neuronalen Netzen und Co. Da ist das Ganze dann schnell nicht mehr so gut greifbar. Aber der Kern ist eigentlich immer, wir versuchen, ein Modell zu finden, ein Algorithmus, der viele verschiedene Variablen gewichtet, unterschiedlich stark einbezieht und damit dann mit einem geringen Fehler eine Vorhersage ermöglicht. Das ist so das Anwendungsfeld, in dem wir da sind.
Ja, genau. Ne? Und in dem Projekt, was du angesprochen hast, machen wir genau das. Ne? Es wird Smart Sensing angewendet oder passiv werden Daten gesammelt und wir haben dann verschiedene Ergebnisvariablen sozusagen, genau, wo wir versuchen, einen Zusammenhang zu finden. Und da nutzen wir jetzt in dem Projekt beispielsweise sowohl Fragebogendaten als auch beispielsweise Interviews, ne?
Ja,
also, dass wir
genau,
so einige auch Leute direkt befragen,
genau,
wie es denen geht, beziehungsweise nochmal ein bisschen genauer auf psychische Erkrankungen auch. Und dann schaut man irgendwie, welche Variablen, welche Daten funktionieren denn
ja,
da gut.
Genau.
Okay. Auf der einen Seite schön und gut. Wir haben also Daten, die anfallen dadurch, dass wir Geräte benutzen und aus denen kann man was Gutes rausholen. Auf der anderen Seite sind ja da vielleicht auch ein paar Risikopunkte, die man da sehen könnte. Ich habe mir mal vielleicht so ein paar exemplarische Ängste aufgeschrieben und mich würde interessieren, was du dazu sagen würdest, ne? Also vielleicht so nach dem Motto, mein Handy wird zum Überwachungsgerät.
Mhm.
Oder wenn ich da einmal mit angefangen habe und habe da zugestimmt, dann komme ich nicht mehr raus. Vielleicht bekomme ich auch Nachteile, wenn so ein Algorithmus mich als riskant einstuft. Oder der Algorithmus entscheidet dann darüber, was passiert als nächstes. Was würdest denn du mit solchen, ja, wie würdest du solchen Ängsten begegnen? Was würdest du dazu sagen?
Ja, also die Ängste, was du da gerade schilderst, die gibt es. Also gerade bei verschiedenen Studien sehen wir die auch immer wieder. Was man hier halt ganz klar sagen muss, es ist vielleicht auch nichts, was für jeden geeignet ist. Ich glaube, was halt da einfach das Wichtige sind, wir sehen, dass es einen Mehrwert hat, wenn wir das verwenden und vielleicht auch gerade für Patientinnen, die vielleicht dadurch leicht, also ohne zusätzlichen Aufwand sehen, hey, okay, seit ich in Therapie bin, werde ich wieder aktiver, mein Bewegungsradius steigt. Das kann halt auch einfach nochmal so eine Feedback- und verstärkende Wirkung haben. Jetzt auch direkt für, sage ich mal, die Patientin und nicht nur in den Vorhersagen. Und dann ist es natürlich so, dass wir einen gewissen richtigen Rahmen haben, unter dem wir das Ganze auch entwickeln. Also das Ganze wird umfassend geprüft durch Datenschutzverordnungen, die unsere Datenschutzabteilung und technisch geprüft und müssen das Ganze sozusagen die Abspeicherung und die Übertragung entsprechend den Standards sicher realisieren. Das ist auch gelungen, also die Daten werden sicher gespeichert. Einen ersten sehr sicheren Schritt, der glaube ich leicht veranschaulichbar ist, dass wir halt niemals Daten unter Klarnamen abspeichern, sondern es gibt dann halt eine technische ID und ich bin dann halt 65431 und dann habe ich schon mal keinen Namen mehr und dann speichern wir auch verschiedene Datentypen beispielsweise getrennt voneinander ab, also dass man auch quasi, wenn man sich jetzt illegal Zugriff verschaffen wollen würde, müsste man tatsächlich an verschiedenen Stellen in das System eindringen, damit es überhaupt funktioniert. Datenbanken lassen sich natürlich auch gut verschlüsseln, also da steckt eine sehr komplexe Pipeline hinter, gerade weil das einfach sehr sensible Daten sind. Wenn wir an die Bewegungsdaten und Co. denken, wird das, glaube ich, recht schnell klar, wenn ich weiß, wo sich eine Person aufhält. Dann gibt es natürlich auch noch andere Varianten. Beispielsweise ist jetzt dieses GPS-Koordinatensystem natürlich auf unsere Erde gemappt und wir könnten natürlich auch hergehen und das einfach mal um einen gewissen zufälligen Winkel drehen und plötzlich haben wir nicht mehr den Fall, dass wir genau wissen, okay, diesem Datenpunkt, das entspricht München oder Jena, sondern wir wissen nur noch das Verhältnis von den Datenpunkten zueinander. Also da gibt es eine ganze Reihe an Tools, die man durchaus ergreifen kann und dann haben wir natürlich auch zum Glück den rechtlichen Rahmen, der dann halt auch sowas sicherstellt, dass Personen jederzeit abbrechen können, wenn sie sowas dran nehmen. Also man kommt jederzeit raus, man kann Daten widerrufen nach der Datenschutzgrundverordnung. Ich kann auch meine Daten löschen lassen. Das sind alles wichtige Punkte, die auch entsprechend realisiert sind. Und das Gleiche gilt auch auf dieser Entscheidungsebene, also eine Diagnose zu stellen, das ist ärztliche Kernkompetenz und ist allein der Fachgruppe möglich. Und da sind wir weit davon weg, dass das jetzt eben auch solche Tools können, wobei wir natürlich auch durchaus Wege in die Richtung gehen. Also mit der Medical Device Regulation, also Medizinprodukteverordnung, gibt es natürlich durchaus auch Varianten, wo man in so einen diagnostischen Bereich reinkommt. Da steckt aber substanzielle Regulatorik und Sicherheitsstandards hinter. Also das wird sehr umfassend geprüft. Dafür haben wir Institute in Deutschland, wie das BfArM beispielsweise. Und da finde ich es sehr wichtig und sehr gut, dass wir da eben so einen hohen Sicherheitsstandard haben. Einerseits auf EU-Ebene, aber dann auch konkret in Deutschland in den nationalen bzw. länderspezifischen Gesetzen eben auch gut umgesetzt an der Stelle.
Ja. Ich kenne dich ja schon eine Weile und ich weiß, was deine Haltung so zu dem Thema ist, ne? Dass du sagst, die Technologie eher erstmal als eine Ergänzung zum bestehenden System. Du hast am Anfang so ein bisschen gesagt, dass es ja auch darum geht, dass man vielleicht mit Technologien auch bestimmte Menschen erreicht, die das System, das unser Gesundheitsversorgungssystem vielleicht derzeit noch nicht erreicht. Also aus was für Gründen auch immer, ne, was für Barrieren da auch immer bestehen. Und dass man sozusagen vielleicht für einige den Zugang erhöhen könnte,
ja, definitiv.
Die jetzt gerade keinen so guten Zugang haben.
Genau, und da ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, also natürlich haben wir irgendwo vielleicht auch infrastrukturelle Einschränkungen, aber gerade im psychischen Gesundheitsbereich haben wir ja durchaus häufig auch den Fall, dass Leute sich nicht trauen, das anzusprechen, das zuzugeben. Wir haben eine starke Stigmatisierung und das ist schon einer der Hauptfaktoren, was Menschen hindert, dann auch Hilfe tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Und da ist vielleicht auch so eine zeit- und ortsunabhängige, zum gewissen Grad anonyme, oder ich kann das vielleicht besser in den Alltag integrieren, digitale Variante sehr gut. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir ja jetzt in Deutschland so ein Pilotprojekt von digitalen Gesundheitsanwendungen haben, wo die tatsächlich genau auch wie Medikamente einerseits verschrieben werden können, aber auch tatsächlich entsprechend nach dem gleichen Standard geprüft werden. Und da gibt es eine ganze Reihe an geprüften Produkten, die nachgewiesen wirksam sind, die tatsächlich auch genutzt werden können. Das DIGA-Verzeichnis ist auch öffentlich einsehbar, wo ich dann gezielt beispielsweise nachschauen kann für psychische Erkrankungen, was gibt es da für Angebote, und kriege dann auch direkt so Informationen zu der App nochmal zusätzlich. Das ist, finde ich, was, wo gerade viel passiert und eine Entwicklung, die sehr positiv ist, dass wir da einfach eine Erweiterung tatsächlich anbieten
können. Ja, ich würde mal den Abschnitt Smart Sensing da erstmal so einen zwischenzeitlichen Strich drunter machen und in den anderen Bereich schwenken und finde so das Stichwort Angebotserweiterung passt da vielleicht ganz gut, nämlich, dass du dich in letzter Zeit auch angefangen hast, eben mit KI, Large Language Modellen zu beschäftigen und wie man die nutzbar machen könnte, so in diesem psychischen Gesundheitsversorgungsbereich. Vielleicht starten wir mal damit, womit beschäftigst du dich da eigentlich gerade konkret? Also wie muss man sich so ein Projekt vorstellen, wo KI und psychische Gesundheit zusammengeführt werden?
Ja. Also ich meine, KI ist natürlich ein sehr breites Feld. Jetzt erstmal im Large Language Modellbereich ist es halt gerade eine Technologie, die immer stärker im Kommen ist. Also wenn man sich die ChatGPT-Nutzerzahlen anschaut, sehen wir, dass die explodieren. Wer Google nutzt, kriegt inzwischen auch standardmäßig immer so eine KI-Zusammenfassung. Also wir sehen, da passiert ganz viel. Und ja, viele Personen fangen halt auch tatsächlich an, das im Gesundheitskontext zu nutzen. Und dann ist halt eine erste Forschungsfrage, mit der ich mich beispielsweise beschäftige, wie groß überhaupt das Ausmaß ist, dass Personen diese Technologien nutzen. Da deutet viel darauf hin, dass es eine substanzielle Anzahl ist. Und dann ist die nächste Frage, okay, wenn das so großflächig verwendet wird, was steckt da denn dahinter? Also sind da die Informationen drin, wo wir jetzt über jahrelange Forschung, nationale Leitlinien, Standards festgelegt haben, sind die da adäquat abgebildet oder nicht? Wird damit adäquat umgegangen? Also ich glaube, viele werden jetzt im Sommer mitbekommen haben, einen Fall aus den USA, wo ein Jugendlicher Suizid begangen hat und davor lange mit ChatGPT in Kontakt war und am Ende Hilfestellung zum Suizid erhalten hat. Und das ist natürlich irgendwie ein Worst-Case-Szenario, was da eingetreten ist, wo wir deutlich sehen, okay, da gibt es Defizite und das wollen wir definitiv eigentlich nicht in unserer Gesundheitsversorgung haben. Und dann sind wir schnell an dem Bereich, okay, was sind denn jetzt Modelle oder technische Architekturen, wo wir sicherstellen können, dass es ein Qualitätsstandard, den wir gerne hätten, tatsächlich auch erfüllt ist. Und das ist dann so ein anderer großes Anwendungsbereich, wo ich halt dran bin mit meinem Team, wo wir eben schauen, okay, wie können wir beispielsweise sicherstellen, dass wir ein gutes Assessment haben, also dass wir Informationen für eine Diagnostik sammeln, feststellen, wie stark jemand belastet ist. Oder auch, können wir diese Tools dann tatsächlich nutzen in Form von einer Therapie? Also wenn man da ein Gespräch führt, sehen wir inzwischen, dass diese Modelle sehr empathisch sind, können das, was mich beschäftigt, gut aufgreifen. Und dann wäre halt unser Wunsch, dass die dann vielleicht auch tatsächlich therapeutische Inhalte weitergeben können und das erfüllen. Aber das ist auch gerade ein Anfangsprozess.
Ja. Was wäre denn so dein derzeitiges Zwischenfazit? Also was können die Modelle und was können sie vielleicht auch nicht oder noch nicht?
Also was ich aktuell finde, was diese Sprachmodelle sehr gut können, ist einerseits zusammenfassen, wo wir, glaube ich, auch schon gerade im medizinischen oder Gesundheitskontext durchaus viel Anwendungsfall sehen. Also dass ich
das klingt trivial, genau. Ne? Aber so im Psychotherapie-Kontext ist das eine total wichtige Fähigkeit.
Ja, genau. Und auch letztendlich nicht nur da. Also ich war neulich wieder mal beim Hausarzt, habe ein Medikament bekommen und zu Hause schon wieder vergessen, wie oft täglich ich das jetzt nehmen sollte. Und dann haben wir natürlich eine Packungsbeilage, was gut ist. Aber das ist, glaube ich, einfach ein gutes Beispiel, dass ich einfach nochmal sehe, hey, das haben wir besprochen. Das ist das, was ich tun soll und dass ich das einfach nochmal schriftlich habe. Oder wir haben natürlich im System auch, ich meine, das ist viel, was Patientinnen vielleicht nicht unbedingt so mitkriegen, denn sehr, sehr großen Dokumentationsaufwand, der dahinter steckt, der auch viel Zeit frisst, die man vielleicht auch lieber therapeutisch nutzen wollen würde. Und das ist vielleicht auch was, wo eben solche trivialen Zusammenfassungen tatsächlich auch helfen würden, da ein bisschen Arbeit abzufangen. Genau, und dann viel ist halt auch Richtung Automatisierung. Also jetzt sprechen wir ja gerade, ob man nicht daraus automatisiert ein Transkript erhält, das ich mitlesen kann. Das ist dann natürlich auch wieder die Frage, welche Informationen man daraus ziehen kann. Dann sind wir vielleicht auch schnell im Bereich von Stimmparametern und Co., ob inwiefern die vielleicht auch Aussagen über den Gesundheitszustand erlauben oder wenn wir jetzt, ich meine, wir sprechen immer viel im psychotherapeutischen Kontext, aber wir haben natürlich auch andere neurologische Erkrankungen, wie jetzt beispielsweise Demenz und Co., die gerade in unserer gesellschaftlichen Struktur immer relevanter werden, wo eigentlich ein frühes Erkennen sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ich jetzt sowas habe wie ein Smartphone, was solche Daten routinemäßig erfassen könnte, könnten das vielleicht auch Datenquellen sein, wo ich frühzeitig zu einer Diagnostik eben mit beitragen kann.
Und so der zweite Teil der Frage, was würdest du sagen, was können denn solche Modelle derzeit noch nicht in diesem Kontext leisten?
Also gerade im psychotherapeutischen Kontext würde ich sagen, aktuell können sie nicht verlässlich Diagnostik und sie können auch nicht verlässlich behandeln, beziehungsweise wir haben zumindest keine Evidenz, dass sie es können. Ich würde sagen, bisher haben wir auch noch nicht die Studien, die klar aufzeigen, okay, Leute, die das nutzen, da tritt eine Verschlechterung oder die sind genauso belastet wie davor. Also da fehlt es einfach an Evidenz, da müssen wir dringend nachliefern, aber da würde ich sagen, dass in der Praxis dafür zu nutzen, ein klares Nein. Also wer jetzt sich darüber überlegt, eine Diagnose stellen zu lassen aus Selbstinteresse, davon würde ich Abstand nehmen. Also da immer den Kontakt mit dem psychotherapeutischen Personal, Hausarzt, Hausärztin suchen, das ist was, das funktioniert verlässlich einfach an der Stelle noch nicht. Also da brauchen wir noch ein bisschen Zeit und vielleicht auch offen, ob das denn gelingt oder nicht gelingt an der Stelle.
Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, was die Modelle können, was sie vielleicht noch auch nicht können, wofür sie so angewendet werden könnten. Wie stellst du dir denn das vor, wie das vielleicht in der Zukunft aussehen könnte, was für eine Rolle solche Modelle dann im System und an welchen Stellen vielleicht auch spielen könnten?
Ja. Also wenn ich so ein bisschen in die Zukunft projiziere, habe ich eher eine positive Auffassung. Also für mich ist es eher ein utopisches Szenario, muss man aber auch sicherlich sagen, für den einen oder anderen ist es vielleicht auch eine Dystopie, die ich jetzt gleich beschreibe. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir quasi zeit- und ortsunabhängig den Eingang in die Versorgung schaffen. Also, dass ich sozusagen, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Problem, Tools habe, wo ich das direkt überprüfen kann und dann eben bedarfsgerecht weitergeleitet werden kann. In vielen Fällen glaube ich fest daran, dass es bei einer menschlichen Versorgung bleiben wird und Mensch das einfach besser kann. Und in anderen Bereichen sehen wir vielleicht aber auch, dass digitale Tools ausreichend sind. Also gerade jetzt im Beispiel von Depressionen, wenn wir in die aktuelle S3-Leitlinie reinschauen, sehen wir, bei einer leichtgradigen Depression sind durchaus diese digitalen Angebote eben nach Leitlinie empfohlen. Und das ist vielleicht auch gerade für so einen Anfangsbereich oder Präventionsbereich völlig ausreichend, dass ich da dann eben auch diese digitalen Angebote haben. Also mein Wunsch wäre so ein bisschen, dass wir eine Plattform haben, wo wir, sage ich mal, Tools haben zur Diagnostik oder ist Bedarf da oder nicht. Und dann je nachdem, welchen Bedarf wir es feststellen, mit einer gewissen Sicherheit darin verbunden, passende Maßnahmen ergreifen. Und das wäre sozusagen einmal so diese digitale Sofortversorgungsebene. Dann sehe ich halt ein großes Potenzial integriert in die therapeutische Praxis. Also ob es, sag ich mal, die Zusammenfassungen sind, die ich erhalte, ob mein Therapeut, meine Therapeutin nochmal Feedback bekommt, was vielleicht nach einer Leitlinie empfohlen wird, weil natürlich ist auch Zeit nach der Ausbildung vergangen, Forschung geht voran und dass diese Informationen auch tatsächlich in die Versorgung vielleicht effektiv kommen. Das sind, glaube ich, einfach Bereiche, wo ich hoffe, dass es dadurch ein bisschen besser wird. Also ein bisschen wie beim Autofahren, so ein paar Assistenzsysteme helfen durchaus, dass es besser wird. Und es muss jetzt auch in vielen Bereichen nicht unbedingt das vollautonome Autofahren sein, aber in gewissen Bereichen ist das vielleicht aber auch in Ordnung.
Ja, das ist ein spannender Gedanke, ne? Also speziell jetzt für KI, also so ein Assistenzsystem im Bereich psychische Gesundheit. Ich beschäftige mich natürlich viel mit Psychotherapie. Das hast du jetzt schon so ein bisschen umrissen, ne? Also auf der einen Seite könnte es ein Assistent sein für die Psychotherapeutin bei der Dokumentation oder auch als Feedbacksystem, hast du gesagt, ne? Was so ein bisschen die Supervision oder Supervisionsrolle vielleicht auch teilweise einnimmt und Rückmeldung gibt, ne, zum Vorgehen oder zur Patientin oder ja, ne, wie auch immer. Weil wir ja wissen, so aus der Psychotherapieforschung, dass tatsächlich so Selbstreflexion, Supervision, sich mit dem Fall beschäftigen, total wichtige Komponenten ja sind, die gute Therapeutinnen auch ja ausmachen ja tatsächlich. Und auf der anderen Seite wäre es aber natürlich auch denkbar, vielleicht, dass eine KI sogar bestimmte therapeutische Strategien selber durchführen kann
ja
und auch quasi Patient oder Patientin direkt
ja
helfen könnte.
Genau.
Was ist so deine Vorstellung? Wird es quasi ein Modell geben, was speziell nur auf psychische Gesundheit trainiert ist und da quasi in diesem Bereich alles kann? Oder denkst du eher, es wird so fragmentiert sein sozusagen. Es gibt ein Modell, das kann ganz besonders diese Aufgabe, ein anderes Modell kann das, ein anderes Modell wieder das. So, was denkst du, worauf das hinausläuft? Ja.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann ein Modell gibt, das tatsächlich alles kann. Das zu entwickeln wird sicherlich deutlich aufwendiger, als spezialisierte Modelle zu haben. Und zumindest jetzt auch in den Experimenten oder Versuchen, die wir gerade dazu durchführen, zeigt sich, dass so spezialisierte oder modulare Modelle eigentlich das sind, was besser funktioniert. Ich meine, das sehen wir ja auch irgendwo in der, sage ich mal, ärztlichen Versorgung durch Menschen. Wir haben gezielt Expertise in bestimmten Bereichen und das ist was, was sich bewährt hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es leichter ist, auch hier wieder spezialisierte Modelle zu haben, die dann eben unterstützen können. Und vielleicht ein Punkt, den ich bei der Versorgung noch einfach noch mal betonen möchte, gerade jetzt im Psychotherapieprozess, wir haben ja aktuell beispielsweise eine Sitzung in der Woche häufig. So, und dazwischen passiert ja einfach viel Zeit, wo wir die Patientinnen mit solchen digitalen Tools halt nicht mehr alleine lassen müssen. Und dann haben wir natürlich auch Bereiche, die Therapeutinnen haben auch irgendwann einen Feierabend. Und wenn ich halt meine Panikattacke in der Nacht bekomme oder halt da die Schlafproblematik habe, dann ist mein Therapeut, meine Therapeutin eben nicht da und ich habe keinen Ansprechpartner an der Stelle. Und gerade da könnten solche KI-Begleitungen vielleicht durchaus helfen, die mich dann eben durch so eine Krisensituation durchführen, auch wenn ich gerade keine anderen Ressourcen zur Verfügung habe.
Ja, auch da gibt es natürlich wieder Risiken oder Ängste, die man anbringen kann. Ne? Vielleicht so in die Richtung, ich will nicht von einer KI therapiert werden. Kann eine KI überhaupt empathisch sein? Ne, wir wissen ja in der Psychotherapie, dass Allianz zum Beispiel, die therapeutische Beziehung sozusagen total wichtig ist. Ne? Oder so die Sorge vielleicht auch von Therapeuten und Therapeutinnen, oh, ich werde ersetzt, weil eine KI kann das ja viel günstiger als ich. Und dann zwingt mich vielleicht die Krankenkasse eher zu einer KI-Therapeutin, weil das ist ja günstiger und wir haben sowieso Kostendruck im System. Wie siehst du solche Dinge?
Ja, also die Sorgen, die sind da. Ich glaube, gerade genau diese Perspektiven sind wichtig. Also wir haben hier Patientinnen, wir haben Therapeutinnen und wir haben, glaube ich, auch noch eine Systemseite, wo der Kostendruck da ist. Bei den Patientinnen, also was da einfach wichtig ist, ist, das ist halt was aktuell schon im Alltag verwendet wird. Also es ist ein großer Anteil, die ChatGPT und Co., diese Sprachmodelle im Gesundheitskontext verwenden. Also da ist eine Akzeptanz zumindest bei einer Gruppe da. Und natürlich kann man auch, wenn wir jetzt überzeugt sind, diese Tools haben einen Mehrwert, darauf hinarbeiten, dass wir auch bei Patienten, die vielleicht anfangs keine Akzeptanz haben, Akzeptanz aufbauen. Und das ist dann an der Stelle einfach nochmal ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig fände ich schön, wenn wir uns sowas erhalten, dass es weiterhin Präferenzen gibt, die da sind und völlig in Ordnung sind. Und es gibt Personen, die vielleicht affin gegenüber solchen Tools sind und wieder Personen, die es nicht sind. Und das ist auch in Ordnung. Und was wir so sehen, ich meine, die Diskussion oder diese Ängste haben wir ja oder diskutieren wir bei jeder Technologievariante, die neu auf den Markt kommt, gefühlt nochmal. Also das waren vor ein paar Jahren diese digitalen Apps oder Computerinterventionen oder Internetinterventionen. Jetzt sind es eben die Sprachmodelle. Und was sich da einfach zeigt, der menschliche Direktkontakt ist unheimlich wichtig. Das ist das, was Menschen wollen und ich glaube nicht, dass wir dem überdrüssig werden. Also ich glaube, es wird immer Patientinnen geben, die mit einem Psychotherapeuten, einer Psychotherapeutin sprechen wollen und ich glaube da einfach nicht, dass es die Sorgen gibt. Um vielleicht nochmal auch auf den Bereich von den Therapeutinnen anzugehen, da haben wir jetzt aktuell tatsächlich eine erste Studie durchgeführt, da haben wir so 250 Therapeutinnen befragt und was da ganz interessant zu sehen ist, dass wir, sag ich mal, in den kerntherapeutischen Bereichen wie Diagnostik, Behandlung, da sehen wir tatsächlich, dass die sehr, sehr skeptisch sind und große Probleme hätten, wenn Aufgaben outgesourced werden an diese Modelle oder abgegeben werden an der Stelle. Was aber für uns sehr interessant war, dass in diesem Dokumentationsbereich oder Feedbackbereich, da sehen wir ein umgekehrtes Ergebnis. Also da scheint es für die Therapeutinnen völlig in Ordnung zu sein, dass man solche Tools nutzt. Und das ist vielleicht auch dann ein Indikator, wo wir vielleicht erste Entwicklungsarbeiten reinstecken sollen, dass wir genau diese Tools bereitstellen. Ja, und die dritte Komponente mit den Krankenkassen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, wo wir halt in einem Kostenbereich drin sind, wo wir, glaube ich, große Probleme haben, wie wir gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung, generell die Kosten irgendwie realisieren. Also ich würde sagen, das ist aktuell eine große Baustelle, die da ist, wie wir das gut umsetzen können. Und dann gibt es natürlich diese Horrorszenarien mit, okay, die Basisversorgung ist KI und nur wer zusätzlich zahlt, kriegt Premiumversorgung Mensch. Ich sehe aktuell nicht, dass es sich zwingend darauf hinbewegt. Ich glaube, da können wir auch tätig werden und lautstark sein, damit das nicht passiert. Und gleichzeitig ist es halt dann aber auch eine Frage. Ne? Also könnte es so sein, ähnlich im Callcenter nach dem Motto, es gibt einen menschlichen Supervisor und darunter gibt es halt eine Technologiekomponente und der supervidiert, was denn in diesen KI-Chats passiert und reagiert, wenn Bedarf da ist und sonst lässt das laufen. Das ist halt natürlich eine Variante, wo eine Frage ist, wie wirkt sich das auf Wirksamkeit aus? Also ist das noch genauso gut? Wäre ich jetzt erstmal skeptisch. Gleichzeitig ist das was, was man untersuchen müsste, wenn es dahin geht. Und da muss man einfach mal schauen, was das heißt. Einerseits bei den Kosten, Wirksamkeit, Akzeptanz und Co. Und es ist halt einfach eine Abwägungsentscheidung, wo wir jetzt erstmals diese Tools haben und wie wir die gut integrieren. Das ist eine offene Frage, die wir aus vielen Punkten diskutieren müssen. Auch natürlich Datenschutz, Ethik und Co. Also das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, wo wir Diskussionen führen müssen.
Ich würde sagen, wir haben das Thema insgesamt so ganz gut umrissen. Man hat, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, womit du dich beschäftigst und dass das also ein total spannendes Feld ist und ein hochrelevantes Feld. Ich würde vielleicht zum Abschluss dich fragen, Ich habe jetzt gerade gedacht, wenn es den Kopfkompass in 5 Jahren noch gibt, würde ich dich unbedingt gerne wieder einladen und dann können wir mal,
gerne.
Können wir zurückschauen oder können schauen, ja. Was hat sich denn bis dahin entwickelt. Wir machen vielleicht mal den Blick voraus, was denkst du denn so realistischerweise in den nächsten 5 Jahren oder vielleicht auch, können wir auch ein bisschen weiter, vielleicht in den nächsten 10, was denkst du, wo die Entwicklung so hingehen könnte in dieser Zeit? Was hältst du für realistisch?
Also wenn ich jetzt mehr so die 5 Jahre im Blick nehme, glaube ich, dass im Lifestyle-Bereich wahrscheinlich
das musst du, glaube ich, kurz erklären, was mit Lifestyle?
Genau, es gibt halt eine gesetzliche Unterscheidung zwischen Medizinprodukten und anderen Produkten. Und was wir häufig sehen, ist, dass es eine Tendenz bei solchen neuen Technologien hin zu dem Lifestyle-Bereich gehen, wo ich dann deutlich weniger Regulatorik habe. Also das ist quasi unreguliert, wenn man so möchte. Also wenn NutzerInnen bereit sind, dafür zu zahlen und wie auch immer das aussieht, dann ist das in Ordnung. Und erst wenn es tatsächlich in den medizinischen Bereich geht, heißt Diagnosestelle, Einfluss auf Behandlung oder tatsächlich Behandlung selbst und Co., da ja. Greift dann die ganze Regulatorik. Und
das heißt, also wenn ich eine App habe, und die sagt, ich will dein Wohlbefinden verbessern, ist das aus der Regulierungssicht ein riesiger Unterschied, als wenn die App sagt, ich bin für Depressionen ja. da. Ne? Die App, die für Depressionen da ist, die unterliegt einer weit strengeren Regulatorik. Und das Wohlbefinden ist der Life, das fasst man so unter den Lifestyle-Aspekt.
Ja, genau.
Ne?
Ja,
okay.
Genau.
Und was denkst du, was da passieren könnte in den nächsten Jahren?
Also da kann ich mir gut vorstellen, dass man quasi unter diesem Bereich von Coaching schon Supportmaterial reinstellt. Es gibt jetzt auch die ersten Anwendungen schon in Deutschland, die rausgekommen sind. Teilweise auch tatsächlich von Herstellern, die auch, sage ich mal, Medizinprodukte haben, die aber jetzt bewusst erstmal Lifestyle-Chatbots rausbringen aus dem Hintergrund. Genau, also da glaube ich, dass viel da sein wird. Also was uns jetzt zum Beispiel vorschwebt, ist eben, dass ich eine App habe, die Daten sammelt. Ich kriege Feedback zu den Daten und kann dann zum Beispiel interaktiv darüber, quasi mit einem Chatbot chatten darüber, kriege dann hilfreiche Anregungen und Co. Aber das ist halt kein Medizinprodukt ja. an der Stelle, das gezielt für eine Behandlung. Es kann natürlich trotzdem wirksam sein, aber es ist eben kein verschreibbares Medizinprodukt an der Stelle. Genau. Es gibt sicherlich auch Anwendungen, die diesen Weg in den Medizinbereich gehen. Ich habe aktuell, was ich auch auf EU-Ebene sehe, habe ich das Gefühl, dass auch auf der Gesetzgebungsseite natürlich viel passiert. Aber wie das so ist, ist das durchaus ein bisschen langsam, je nachdem. Deswegen muss man da mal schauen. Also da muss durchaus der Weg noch geschaffen werden, gerade dass solche generativen Modelle oder Large-Language-Modelle überhaupt in den Einsatz kommen können. Wenn wir über KI allgemein sprechen, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Also da sind natürlich auch Modelle deutlich regulierbarer an der Stelle, aber jetzt konkret für die Large Language Modelle ist, glaube ich, einfach schwierig, weil wir aktuell noch nicht unbedingt den rechtlichen Rahmen haben. Gleichzeitig sehen wir, dass viele diese Sachen verwenden und entsprechend wird sich da vielleicht auch noch was tun in den nächsten Jahren. Ja.
Also es ist vor allem eine Regulierungsfrage auch erstmal, ne? Eine rechtliche Frage, wie viel da entstehen kann sozusagen.
Ja. Genau, ja, genau. Und dann haben wir halt, Datenschutz ist ein großes Thema, Medizinprodukteverordnung ist ein großes Thema und dann haben wir eine KI-Verordnung recht frisch, was auch ein großes Thema ist. Und da ist halt eine große Frage, wie wir denn tatsächlich unter diesen Bedingungen, sage ich mal, rechtlich zugelassene Modelle tatsächlich auch realisiert kriegen im Gesundheitskontext.
Okay. Ja, Yannick, schön, dass du da warst und es war total spannend, dir zuzuhören und einen Einblick in deine Tätigkeit und in dein Expertisefeld zu bekommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gibt es denn noch was, was du gerne zum Abschluss noch mitgeben wolltest? Vielleicht haben wir ja irgendwas noch nicht angesprochen, wo du gesagt hast, aber darüber würde ich gerne noch sprechen.
Ich glaube, wir haben viele Themenbereiche angesprochen. Also ich glaube, was mir halt auch mal wichtig ist, es ist gerade viel im Umbruch, viel passiert gerade, auch gerade in dem Large-Language-Modell-Bereich, gibt viele spannende Initiativen. Genau, also wer mich googelt, findet vielleicht auch noch das ein oder andere Forschungsprojekt an der Stelle auf meiner Seite. Genau, und ansonsten würde ich sagen, Augen und Ohren aufhalten. Und ich fände es sehr schön, wenn wir dann in spätestens 5 Jahren nochmal sprechen und mal Revue passieren lassen, wo wir denn aktuell tatsächlich stehen.
Wir machen dann am besten gleich einen Termin.
Genau, das ist sehr gut.
Für in 5 Jahre, damit ist das Fortbestehen des Podcasts auch gleich gesichert. Dann haben wir nämlich einen Grund, warum wir weitermachen müssen.
Ja.
Okay, Ja, Jannik, vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Du darfst jetzt bei uns auch gleich noch einen wissenschaftlichen Vortrag halten.
Ja, ich freue mich.
Das wird auch richtig gut und spannend. Und genau, an unsere Hörer und Hörerinnen noch als Letztes. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Schreiben Sie uns gerne natürlich auch zu dieser Folge. Ich rechne so ein bisschen damit, dass da vielleicht auch ganz schön kritisches Feedback kommen könnte.
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja.
Das können wir dann in 5 Jahren ja auch aufgreifen.
Genau.
Die E-Mail-Adresse ist immer noch die gleiche, kopfkompass@uni-jena.de. Und ich freue mich darauf, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss.
Tschüss.
Das war Kopfkompass. Der Podcast des Lehrstuhls für klinische Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.